Die ich gelesen habe, nachdem Jesus in mein Leben ziemlich deutlich getreten ist, also eines der allerersten christlichen Bücher überhaupt, die ich gelesen habe, hatte den Titel Veränderung ist möglich. Veränderung ist möglich. An den Inhalt kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber der Titel ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass dies eines meiner großen Lebensthemen geworden ist, in einer sehr zynischen und skeptischen, harten Welt zu zeigen, Veränderung ist wirklich möglich. Und zwar auf persönlicher, menschlicher Ebene, als auch auf gemeinschaftlicher Ebene. Und so ist natürlich auch wichtig, dass wir uns als Gemeinde immer mal wieder fragen, Herr, möchtest du, dass wir uns verändern? Gott, wo willst du hin mit uns? Was soll sich hier ändern? Was sollen wir aber auch beibehalten? Was darf sich auf keinen Fall ändern? Und so haben wir uns in einem Prozess in diesem Jahr auf verschiedenen Ebenen der Gemeinde, haben wir diskutiert, haben wir gebetet, haben wir uns ausgetauscht. Welche Ziele sollten wir uns als Gemeinschaft für das Jahr 2030 geben? Wo wollen wir hinstreben? Und diese Ziele, diese Vision wollen wir euch in den nächsten Wochen vorstellen. Und Matthias hat letzte Woche angefangen und hat über Gottes Gegenwart gesprochen als das zentrale Element eigentlich jeder christlichen Gemeinschaft. Und ich spreche heute über ein Anliegen, was tatsächlich überhaupt nicht neu ist für uns als Gemeinde. Also dieses Anliegen gibt es wahrscheinlich schon immer, zumindest bewusst seit Jahrzehnten. Aber wir wollen dieses Anliegen nochmal vertiefen und auch nochmal so bewusster und gezielter verfolgen. Und zwar haben wir einfach gesagt, wir wollen im Glauben wachsen. Wir wollen da nicht stehen bleiben, wo wir sind, sondern wir wollen wirklich wachsen, eben nach dem Motto, Veränderung ist möglich. Ich habe so zwei große Blöcke. Erster aufzeigen, was bedeutet Wachstum im Glauben eigentlich, was verbirgt sich dahinter? Und da dürfte für jemanden, der zumindest 2-3 Jahre hier in der Gemeinde ist, nicht viel Neues mit dabei sein. Und dann was ein bisschen Neues, so im letzten Drittel, ich möchte euch aufzeigen, was wir konkret tun wollen bis 2030, um dieses Glaubenswachstum zu fördern, und ich hoffe, dass da einiges Neues entsteht. Okay, Wachstum im Glauben, worum geht es dabei? Die Tragik von uns Menschen, und zwar eines jeden Menschen, ist folgende. Wir sind auf der einen Seite ganz wunderbar geschaffen worden, die Bibel nennt das im Ebenbild Gottes, mit aller Würde und Ehre und Herrlichkeit von Gott verliehen für jeden Menschen. Aber dieses wunderbare Bild ist durch etwas zerstört worden, was die Bibel Sünde nennt. Und wichtig zu sehen ist, Sünde ist somit der inklusivste Begriff, den wir haben für die Menschen. Es betrifft wirklich alle Menschen zu allen Zeiten, allen Ebenen, auch jedem von uns, egal wie du groß geworden bist, wo, mit wem, wie die Verhältnisse waren. Dieses Grundproblem betrifft uns alle. Und ich möchte heute aufzeigen, dass Sünde nichts Statisches ist, vielleicht mal einfach Verhaltensweise, die wir tun, sondern Sünde ist sehr dynamisch. Sünde ist wie so ein Krebsgeschwür, was sich ständig erweitert und wächst, indem es das tötet, was lebendig ist. Und wachsen im Glauben bedeutet letztlich, dass wir diese zerstörerische Sündendynamik umkehren in eine andere Dynamik, in eine Dynamik des Glaubens, des Vertrauens, wodurch quasi die toten Zellen wieder erneuert werden und lebendig werden. Ein anderes Bild, wir hatten ja diese Woche Stromausfall in Berlin, nicht alle, nur die armen Zehlendorfer da unten. Eigentlich fand ich es auch gar nicht mal so schlecht, das ist ja so bürgerlich und alles so wohl da unten, das trifft die. Natürlich ist das nicht ganz richtig so für die Alten und Bedürftigen und so, war das richtig, richtig hart. Und da merkt man auch so eine Winterromantik mit Kerze und so ist nur schön, wenn man im warmen Zuhause sitzt, ne? Wenn es dann wirklich kalt ist und als Pflegepatient in der Turnhalle oder so sein muss, ist das richtig hart. Aber es ist ein gutes Bild für die Sünde. Was meine ich damit? Stellt euch vor, wir sind alle von Gott wie so ein wunderbares Haus geschaffen worden. Und du kannst jetzt dein eigenes Haus designen, was du als richtig schön empfindest, von der Größe, vom Stil und so weiter. Und die Sünde ist wie so ein Stromausfall. Da wird auf einmal der Strom gekappt und nichts funktioniert mehr. Die Lichter gehen aus, die Heizung gehen aus, wird alles kalt, es wird alles dunkel in jeder Ecke des Räumes. Und je länger der Stromausfall ist, desto kaputter wird das alles. Irgendwann gehen die elektrischen Dinge kaputt, die Heizung geht kaputt, irgendwann geht dann alles den Bach runter. Und wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, wenn wir anfangen zu glauben, quasi, dann sind wir wieder am Stromnetz angeschlossen und der Strom fließt wieder und nach können dann wieder alle Zimmer, alle Ecken unseres Hauses wieder heller werden und wärmer und warm und wohnlich werden. Das ist so ungefähr dieses Bild. Nur die Frage, was bedeutet das konkret? Wie wirkt sich Sünde auf unser Leben aus? Diejenigen, die schon mich häufiger gehört hat, ihr wisst, dass ich ein Fan von 1. Mose 3 bin. Warum? Weil da die Dynamik der Sünde total gut beschrieben wird. Und das möchte ich euch kurz zeigen, wie das wirkt, damit ich euch dann aufzeigen kann, was Wachstum im Glauben bedeutet, was eine Glaubensdynamik in unserem Leben eben verändern möchte. 1. Mose 3 ist die Geschichte, wo Gott den Menschen, Mann und Frau, in den Garten setzt und sagt, hey, wir zusammen, wir gestalten das hier, wir bauen hier diese Welt zusammen auf. Und dann kommt der Teufel so in Form einer Schlange und stellt das alles in Frage und überzeugt die Menschen letztlich, dass es doch besser ist, nicht in Abhängigkeit und Vertrauen zu Gott das zu machen, sondern das selber zu machen. Unabhängig, das ist eigentlich viel besser, selber zu entscheiden, was gut und böse, was richtig und falsch ist. Und dann nahm sozusagen das Unheil seinen Lauf und viele Auswirkungen davon sehen wir heute noch. Gucken wir uns mal diese Folie an, dann ist es wichtig, dass ihr heute Morgen versteht, dass Sünde eben nicht einzelne Taten sind, sondern Sünde ist eine Kombination, eine dynamische Kombination aus folgenden Elementen. Ich könnte noch ein, zwei mehr dazu machen, aber jetzt hier aus 1. Mose 3 ergibt sich Folgendes. Wenn Sünde im Spiel ist, ist auch Ungehorsam im Spiel. Also wir machen nicht das, was Gott möchte, sondern das, was wir denken, was richtig ist. Da ist Misstrauen mit im Spiel. Wir sind nicht wirklich davon überzeugt, dass Gott es wirklich gut meint. Auch wenn wir es nicht immer verstehen. Misstrauen. Da ist Stolz mit im Spiel, zu sagen, ich lasse mir von niemandem etwas sagen. Ich will eigentlich sein wie Gott. Ich will selber bestimmen. Da ist eine fehlgeleitete Lust mit im Spiel. Da ist etwas begehrenswerter als Gott selbst. Und da ist auch immer Täuschung, Lüge und Manipulation mit im Spiel. Okay, ihr könnt euch vorstellen, wenn die sich gegenseitig befruchten, dann wird es wirklich Unheil. Und die Auswirkungen sind, könnte ich noch viel länger machen, die Liste, aber in 1. Mose 3 finden wir Folgendes. Die Menschen schämen sich auf einmal und verstecken sich. Sie merken, dass sie schuldig geworden sind vor Gott. Sie fangen an, sich zu fürchten. Sie fangen an, die Schuld auf andere zu schieben, ohne ich war es nicht. Nee, es war die Frau. Und die Frau sagt, nee, war die Schlange und so. Nee, im Grunde war es Gott. So. Wir merken, dass Streit entsteht zwischen Mann und Frau, dass sich ein Machtkampf entwickelt. Es wird von Schmerzen berichtet, körperlich und seelisch. Und letztlich, die Klammer ist der Tod, der Eintritt in diese Welt, fortschreitend, geistlich, seelisch und biologisch. Und wenn man diese Liste so sieht, ja, dann kann man natürlich ziemlich deprimiert werden. Und das ist auch eine Liste, finden wir auch in dieser Welt, finden wir in unserem eigenen Leben. Und da können wir ziemlich hoffnungslos werden. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um genau diese zerstörerische Sündendynamik zu überwinden. Wie macht er das? Und es geht erstmal, wie in diesem Strombeispiel, es geht erstmal, dass wir wieder verbunden sein müssen mit Gott. Der Apostel Paulus drückt das folgendermaßen aus. in einem der Korintherbriefe, 2. Korinther 5, 17. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Seht doch, etwas Neues ist entstanden. Okay? Ohne das bringt es nichts. Da kannst du dich anstrengen, wie du willst, kannst du die richtigen Sachen machen. Der Strom fließt nicht. Aus dieser Trennung muss erstmal eine Verbundenheit mit Gott werden. Und natürlich passt das auch zu dieser Jahreslosung aus Offenbarung 21, 5. Siehe, ich mache alles neu. Wie geschieht das? Was ist da ganz, ganz entscheidend? Entscheidend hier ist der Heilige Geist und der wird folgendermaßen beschrieben. In Johannes 4, Vers 14 geht es um eine Begegnung von Jesus mit einer samariterischen Frau und die reden so ein bisschen und irgendwann sagt er ihr Folgendes. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, und mit diesem Wasser hier ist immer der Heilige Geist gemeint, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser sprudelt bis ins ewige Leben hinein. Was Jesus hier also sagt, ist, wir werden nach und nach verwandelt. Die Lichter und die Heizung gehen nach und nach überall an. Wenn die Lebensströme des Heiligen Geistes durch uns fließen und wir erlauben, sie in alle Lebensbereiche zu lassen. Ich möchte das noch ein bisschen anders verdeutlichen. Bist du ein Eimer oder bist du ein römischer Brunnen? Was meine ich hier damit? Diese Begegnung mit der Frau, was hier Jesus sagt, ist wirklich so fantastisch und eigentlich zu gut, um wahr zu sein, dass wir das so übersehen können. Einige von uns sind tatsächlich wie so ein Eimer, die empfangen zwar etwas vom Heiligen Geist und etwas vom Gott, aber das bleibt so in dem Eimer und dann ist er irgendwann voll. Es wäre zum Beispiel so, wenn die Frau gesagt hätte, oh cool, ne, ich merke, da ist dieser Mann, der liebt mich, der nimmt mich an, der sieht mich, der hat nämlich prophetisch gesagt, in ihr Leben gesprochen, hat gemacht, wow, der kennt mich, obwohl er mich gar nicht kennt. Das sind so die Erfahrungen, die wir mit Gott machen, mit dem Heiligen Geist. Ne? Und dann steigt so der Wasserspiegel. Ne? Und wenn wir aber ein Eimer sind, dann ist er irgendwann voll und dann war es das. Erstmal kommt nicht mehr rein, wir können nicht mehr aufnehmen und irgendwann wird das auch alles faul und stinkig dann da drin. Was Jesus ja hier verspricht, ist eher das, was wir aus einem römischen Brunnen kennen. Da fließt so eine Quelle und die Schalen füllen sich so nach und nach und die nächste Schale füllt sich erst, wenn die vorherige Schale übergelaufen ist. Also da steht auch kein Mangel. Und wenn es wieder läuft, dann geht es wieder hinein und die Quelle sprudelt weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Warum ist das so wichtig? Weil Jesus ist eben nicht gekommen, um uns oder dieser Frau zu sagen, du bist okay, ich hab dich lieb, ich nehme dich an, so wie ich bin, wie du bist. Obwohl das natürlich schon großartig ist. Sondern Jesus möchte nicht nur, dass diese Frau ihr Leben weiterlebt als eine Frau, die so aufgerichtet wird, sondern Jesus gibt etwas von sich, von Gott in diese Frau hinein. Wozu? Damit diese Frau zu einem kleinen Jesus wird und dann eben auch in diese Welt hinausgeht mit dieser Quelle, die sprudelt. Darum geht es letztlich um Glaubenswachstum. Wie wirkt sich das denn aus? Genau, wir gehen nochmal die Liste durch und eine Glaubensdynamik. Was ist der Glaube? Der Glaube ist eine Kombination aus Gehorsam. Es geht nicht hauptsächlich darum, dass ich weiß, ja, Gott gibt es, Jesus gibt es auch. Das ist kein biblischer Glaube, sondern biblischer Glaube, der lebendig ist und der wachsen kann, ist eine Kombination aus Folgendes. Gehorsam, es ist Vertrauen, ich lerne immer mehr Gott zu vertrauen. Es ist Demut. Ich weiß, Gott ist der Große, ich nicht. Ne? Johannes der Täufer, Jesus muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Also nicht so abnehmen gewichtsmäßig, sondern in meiner Bedeutung, in meinem dem, was ich denke, wir die ganze Aufmerksamkeit kriegen können. Aus etwas, was mich fasziniert, außer an Gott, kann ein Lebensstil der Anbetung werden. Wir sagen, Jesus ist wirklich der kostbare Schatz. Jesus ist mir das Allerwichtigste im Leben. Und aus Täusche, Lügung und Manipulation soll Wahrheit werden. Und wenn diese Dynamik anfängt, sich positiv zu verstärken, ne, dann wird aus Scham Annahme. Dann kann ich mich so annehmen, wie ich bin, dann verstehe ich, dass das wirklich stimmt, dass Gott sagt, ich liebe dich so, wie du bist. Dann wird aus Schuld und Stress wird Vergebung, Wiederherstellung, Gerechtigkeit. Aus Angst wird Mut, Sicherheit, Frieden, Ruhe. Wir lernen uns nicht nur so als Opfer zu empfinden und immer zu denken, die anderen sind schuld, sondern wir lernen Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen. Aus Streit und Machtkampf wird Versöhnung. Schmerzen dürfen anfangen, geheilt zu werden. Und natürlich aus Tod soll letztlich Leben werden in all diesen Dimensionen. Und deswegen ist ganz wichtig, dieser Vers, was Jesus da dieser Frau sagt in Johannes 4, Vers 14, das sprudelt in das neue Leben, in das ewige Leben hinein. Das wird hier nicht komplett, aber das fängt hier an immer mehr und wird dann vollendet in neue Himmel und neue Erde. Soweit, was wir unter Glauben verstehen, unter Glaubenswachstum und was wir uns erwünschen an einer positiven Glaubensdynamik. Jetzt die Frage, konkret, wie wollen wir das bis 2030 gezielt fördern? Anders ausgedrückt, wie kooperieren wir mit diesem göttlichen Lebensstrom in uns? Wie lenken wir diesen Lebensstrom, damit eben nach und nach alle Lebensbereiche erneuert werden? Ein Team ist mit mir zusammen dabei, wir haben so einen Arbeitstitel, vielleicht ein Trainingszentrum oder so einen Wachstumspfad, für alle Stadien des Glaubens zu entwickeln. Sodass jeder und jede sich von uns hier fragen kann, na, wo stehe ich eigentlich im Glauben und wie würde bei mir der nächste Wachstumsschritt im Glauben aussehen? Und wir wollen dazu etwas anbieten in Theorie und Praxis. Das sind so verschiedene Kurse und Angebote, die wie so ein Baukastensystem, kann man sich das dann so zusammenstellen, wie das für jeden Einzelnen passt. Ihr kennt das schon so ein bisschen aus diesem Kleingruppen-Spezial, da ist manches ähnlich, aber wir wollen das inhaltlich und didaktischer noch viel gezielter zusammenbringen. Und ich werde auch einige Leute von euch ansprechen im Laufe der nächsten Monate und Jahre, von denen ich denke, hey, du hast da was, von dem wir alle lernen können. Und dann gucken wir, wie wir das so aufbereiten können, dass man das dann auch multiplizieren kann. Bei der Zuordnung der einzelnen Themen orientieren wir uns an einer Einteilung, die wir von Jean-Marc Comer, das ist gerade so ein bekannter Pastor und Redner, das Überzeugende an dem ist, dass er im Grunde nichts Neues sagt, sondern dass der nur das sagt, was schon immer in der Kirche war, nochmal so, dass es für die heutige Generation, dass sie sagen, ah, okay, das ist damit gemeint, das macht Sinn. Und der sagt, Wachstum im Glauben geschieht praktisch, wenn wir lernen, bei Jesus zu sein, wie Jesus zu werden und wie Jesus zu handeln. Und in diesen drei Kategorien, daran orientieren wir so die Angebote, die wir nach und nach dann bringen werden. Also bei Jesus zu sein, da gehören natürlich solche Dinge dazu wie lerne ich eigentlich beten? Also wie schaffe ich es? Da geht es quasi darum, zu lernen, eben nicht mehr Eimer zu bleiben, sondern römischer Brunnen zu werden. Und das wird man nur, wenn man gelernt hat, sich selber geistlich zu ernähren. Okay? Wenn er selber diese Quelle in uns quasi zu fördern, immer wieder freizuleben. Genau, und da geht es darum, wie lerne ich zu beten, wie kann ich lernen, Bibel zu lesen und so geistliche Übungen wie, warum ist wichtig, einen freien Tag in der Woche zu haben, zu lernen, zu fasten, das ist was ganz Normales ist, die Stille mal zu nehmen und so weiter, all diese Dinge bei Jesus zu sein. Zweiter Punkt ist, wie Jesus zu werden, da geht es eben so um die Veränderung unseres Charakters, hat viel mit Vergebung und Versöhnung zu tun, mit innerer Heilung, hat aber auch viel mit Wahrheit zu tun. Das heißt, wir werden noch gezielter Bibelkurse anbieten, gute Theologie zu bringen, gerade auch für Leute vielleicht, die schon die Basics so kennen, aber die sagen, ey, da gibt's noch so viel mehr zu entdecken. Auch da werden wir euch helfen und mehr anbieten. Letztlich ist bei dem Ziel, natürlich wie Jesus zu werden, die Aufforderung, die Einladung, Gott mehr zu lieben und unsere Mitmenschen mehr zu lieben. Und denn wie Jesus zu handeln, geht eben darum, praktische Nächstenliebe, anderen davon zu erzählen. Da geht es darum, den Einsatz von übernatürlichen Geistesgaben, aber auch eben zu schauen, okay, Glauben, was bedeutet das ganz praktisch im Berufsleben, in der Familie, in Gesellschaft, in Freundschaften, all diese Dinge. Und da soll eben nach und nach so ein Angebot entstehen. Immer unter der Überschrift, Veränderung ist möglich. Da, wo ich heute stehe, da muss ich in 2 Jahren nicht auch noch stehen. Es kann weitergehen. Und bei dieser, ich versuche das jetzt nochmal auf einer anderen Art und Weise zusammenzufassen, weil bei dieser Kooperation mit dem göttlichen Leben in uns, da kommen 2 Aspekte zusammen, die sich ergänzen. Das sind wirklich 2 Seiten einer Medaille. Und das möchte ich verdeutlichen anhand des Namens, des möglichen Namens. Es ist jetzt noch nicht entschieden, dass es wirklich so heißt, aber ich finde den cool. Und zwar heißt der Build. Und zwar ist das, habe ich zusammen, oder es geht eigentlich auf Jenny zurück. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt hier ist, ne? Die Zeit lang Leiterin bei MC war. Die hat das so entwickelt, einem Bibelkurs. Und zwar ist dieses Wort Build eine Zusammensetzung aus dem deutschen Wort Bild. Ne, und da kommt dieses Ebenbild her, uns bewusst zu machen, wir sind das Ebenbild Gottes und sollen da wieder hin verwandelt werden. Und das englische Wort to build, was eben heißt zu aufbauen oder auch zu trainieren. Und das soll zusammenkommen und deswegen ist so mein Arbeitstitel mittlerweile, wie gesagt, das ist jetzt noch nicht so abgestimmt, Bild, es ist ein Zentrum zum Staunen und zu trainieren. Das ist so das, was ich mir wünsche, dass wir den nächsten Jahr, wie wir im Glauben wachsen, dass wir einerseits immer mehr über Gott staunen und gleichzeitig aber auch merken, dass wir immer konkreter auch üben müssen. Und das möchte ich festmachen anhand von 2 Bibelversen und mit denen ende ich dann auch. Das erste mit diesem Anschauen, und verwandelt zu werden in sein Bild, das wird wunderbar ausgedrückt in 2. Korinther 3, Vers 18. Da lesen wir, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihn immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Auch das ist ein absolut faszinierender Ansatz der Veränderung, zu sagen, wenn ich mich mehr mit Gott beschäftige, wenn ich drauf schaue, wie Vater, Sohn, Heiliger Geist wirklich sind, wie mein Gott ist und ich mich dem aussetze, dann werde ich dadurch verwandelt. So ein bisschen wie wenn ich mich der Sonne aussetze vielleicht nicht nur rot, sondern dadurch langsam braun werde in einer guten Art und Weise. Aber das geht tatsächlich nur, wenn ich mich dem aussetze, wenn ich lerne, Jesus bei ihm zu sein, wenn ich mir Zeit nehme, ihn anzuschauen in seiner Herrlichkeit. Das ist quasi die eine Seite der Veränderungsmedaille. Und die wird jetzt aber ergänzt, und das ist genauso wichtig, durch 1. Timotheus 4, Verse 7 bis 8, da ermutigt Paulus seinen jungen Mitarbeiter Timotheus, übe dich aber darin, Gott immer eine liebevolle Ehrerbietung entgegenzubringen. Sich in körperlichen Entbehrungen zu üben, bringt nur wenig Nutzen. Aber zu üben, wie man Gott liebt und ehrt, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil das ein Versprechen für das jetzige und das zukünftige Leben in sich trägt. Und das Wort für üben im Griechischen ist uns bekannt. Es ist so Gymnazo oder Übung ist so Gymnasium. Und das verbinden wir ja mit so intellektueller Übung, ne, im Gymnasium. Aber das war nicht so. Damals war das so, das Gymnasium war damals die Muckibude. Wir kennen das Wort noch, das englische Wort für Fitnessstudio ist ja Gym. Und genau daher kommt das. Das waren wohl so die Fitnessleute damals so trainiert haben für die Olympischen Spiele oder so, die sind ins Gymnasium gegangen. Die haben eben geübt. Und Paulus nimmt ihm ganz bewusst dieses Wort und sagen, auch wir müssen die Beziehung zu Gott, die Liebe zu Gott, die Ehrerbietung zu Gott, diese Verwandlung einüben und trainieren. Das heißt, bei dem ersten Aspekt sind wir fast passiv und da wird betont, dass wir übernatürlich verwandelt werden durch das, was der Heilige Geist an uns tut. Und der zweite Aspekt betont mehr unsere aktive Beteiligung an diesem Prozess. Dass wir sagen, ja, ich mache da mit. Glaube ist wie so ein Muskel, der auch in der richtigen Art und Weise trainiert werden muss. Wenn man zu wenig macht, erschlafft er, wenn man sich zu viel vornimmt, hat man Muskelkater oder Zerrung oder so, aber in einem guten Maß. Und deswegen für uns, was ist dein nächster Schritt zum Glaubenswachstum? Und was ganz, ganz wichtig ist für uns, wir werden diese Angebote nie einzelnen in die Hand drücken, sondern wir werden das immer nur in Gruppen machen, weil wir davon überzeugt sind, dass wir eben keine Einzelkämpfer sind, sondern immer auf jeder Ebene auch gemeinschaftlich unterwegs sind. Natürlich hat das dann Auswirkungen auf unseren individuellen Alltag, wo wir es umsetzen wollen, aber wir trainieren und unterstützen und ermutigen uns immer gemeinsam. Soweit meine Gedanken zum Glaubenswachstum. Veränderung ist möglich. Und genau diese beiden Aspekte wollen wir jetzt auch in der Anbetungszeit aufgreifen. Eine Anbetungszeit ist ja tatsächlich bewusst so eine Zeit, wo wir uns Gott aussetzen, wo wir auf ihn schauen, wo wir beten, dass seine Herrlichkeit unter uns erfahrbar wird. Und vielleicht sind manche von euch, die sagen, genau darum geht es. Ich will heute nichts machen, ich will heute nichts üben, ich will heute nicht müssen. Ich will mich tatsächlich einfach nur Gott und seiner Herrlichkeit und seiner Liebe und seinen Zusagen aussetzen. Kann ganz wunderbar sein, dann reicht das für dich heute. Es kann aber auch sein, dass du hier vielleicht bist und du merkst, oh nee, ich habe hier ein Thema. Ich habe hier ein Zimmer in meinem Lebenshaus, das irgendwie, wo kein Licht ist, wo Dunkelheit herrscht, wo es muffig ist oder irgendwas, wo die Angst herrscht oder irgendwas, was noch nicht vom Glauben durchdrungen ist. Und du merkst, ich möchte heute eine Entscheidung treffen, dass das anders werden soll, dass Gott da reinkommen soll. Denn herzliche Einladung, diese Entscheidung zu treffen. Und wir werden Leute haben hier vorne, die beten und die freuen sich dann, dich bei dieser Entscheidung, bei diesem Prozess zu unterstützen. Ganz wichtig, diese Beter, die nehmen dir diese Entscheidung nicht ab. Okay, die machen das nicht für dich, sondern sie sagen aber, okay, wenn du diese Entscheidung triffst, wenn du das auf dem Herzen hast, dann unterstützen wir dich dabei, dann stellen wir uns an deine Seite, dann beten wir, dass Gott eben seinen Teil dazu gibt. Genau, und wie sonst auch, wenn ihr das Gefühl habt, Gott spricht zu euch und das ist aber gar nicht für euch, sondern das ist vielleicht sogar für die ganze Gemeinde, dann kommt zu mir und dann prüfen wir das und dann schauen wir, ob das hier im Gottesdienst Platz hat oder ob ich das irgendwo anders anbringe. Also herzliche Einladung, vor Gott zu treten und verwandelt zu werden. Wenn ihr mögt, steht ihr auf, ich bete und dann... Ja, lieber Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, auch wie du dieser Frau begegnet bist, so begegnest du uns allen. Wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für deine Annahme, wir danken dir für deine Vergebung. Wir danken, dass wir wissen, dass du uns wirklich siehst, dass du uns kennst, besser als wir uns selber, besser als Lebenspartner oder Partnerin. Du kennst uns, du siehst uns und dafür danken wir dir. Und wir danken dir, dass du uns verändern möchtest, hinein in dein Bild. Ja, und so manchmal kann ich das gar nicht glauben, es scheint so weit weg. Aber ich will dir glauben. Ich will nicht auf mich schauen, will nicht auf meine Unmöglichkeiten schauen, sondern wir wollen auf dich schauen und sagen, Herr, bei dir sind Dinge möglich, die für uns eben nicht möglich sind. Und dafür danken wir dir. Wir loben und preisen dich. Amen.